Also passen Sie auf, es ist nicht, weil ich Kriminalpsychologe bin, aber jetzt ganz ehrlich gefragt, wenn ich einen Bundeskanzler brauche, um mich sicher zu fühlen, habe ich mein Leben was falsch gemacht.
Lech Zürs präsentiert Denken am Berg.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Denken am Berg. Mein Name ist Matthias Hofer. Wir befinden uns, wie in jeder Episode, im malerischen Ort Lech in Vorarlberg. Denn in diesem Podcast werden wir Folge für Folge die Denkansätze, Diskurse und Impulse aufgreifen, die uns die hier stattfindenden Veranstaltungen geben. Eine davon ist Impact Lech. Erstmals fand das Symposium 2024 in den neuen Lech-Welten statt. Eingebettet in den Dorfkern finden hier in der modernen, aber doch bodenständigen und offenen Architektur des Veranstaltungszentrums Vorträge, Diskussionen und Gespräche statt, die die Menschen zum Mitmachen befähigen und motivieren sollen. Das Thema von Impact Lech 2024 lautete der Faktor Sicherheit. Vom Grundbedürfnis in unsicheren Zeiten bis zur freiheitseinschränkenden Überregulierung als Innovationsbremse. Mit dabei als Speaker war auch unser heutiger Gast, den Sie ja schon ganz zu Beginn kurz gehört haben. Der Kriminalpsychologe Dr. Thomas Müller. Mein Kollege Klaus Kitzmüller hat ihn am Rande der Veranstaltung getroffen und ihn eingangs gefragt, wie er sich denn erklärt, dass offenbar heutzutage mehr Sicherheit herrscht als je zuvor, aber gleichzeitig auch mehr Angst die Menschen beherrscht.
Wissen Sie, das ist kein Widerspruch, so wie permanente Sicherheit ja nicht zu einer inneren Ruhe führen kann, wird ja auch nicht ständiger Erfolg zur Weisheit führen, sondern es ist genau die andere Reihenfolge. Und deswegen habe ich auch heute Seneca bemüht, der gesagt hat, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Und ich habe versucht, beim Impact Lech 2024 ein bisschen darauf einzugehen, dass die subjektive Sicherheit für jeden Einzelnen auch damit zusammenhängt, wie weit er getrieben ist von subjektiven Ängsten. Und das war das Entscheidende, dass wir nicht sicherer werden, indem wir keine Angst kennen, sondern indem wir in der Lage sind, mit den unseren Ängsten umzugehen. Und so habe ich versucht, in meinen Ausführungen ein bisschen darauf einzugehen, was ich unter Strich zusammenfassen kann, dass ich jedem empfohlen habe, er sollte nie in seinem Leben Situationen aus dem Weg gehen, die ihn Angst machen. Sonst braucht es im Endeffekt immer weniger, dass er wieder in den Zustand reinkommt. Also in der Früh aufwachen und sagen, heute möge ein angstbesetzter Tag sein, ist ja jetzt wohl das Verkehrte. Aber trotzdem permanent und militant versuchen, überhaupt nicht in die Situationen hineinkommen, die unangenehm sein, die bewegen, die belasten, führt im Endeffekt dazu, dass es die kleinsten Kleinigkeiten sein, die dann im Endeffekt das wieder auslösen.
Das ist dann relativ schnell verständlich, denke ich, solange es um Individuen geht. Aber wir sprechen ja gerade heute sehr stark von so etwas wie einer kollektiven Angst. Jetzt egal in welchem Zusammenhang, ob das Klima ist, ob das Krieg ist, etc. Gibt es überhaupt eine kollektive Angst?
Das ist eine soziologische Frage, aber es gibt ja auch den Begriff der Schwarmintelligenz, die sich zusammensetzt aus einzelnen Teilchen. Und da muss man sagen, die Gesamtheit ist immer mehr als die Summe der einzelnen Teilchen. Aber ich kann als Psychologe logischerweise nichts damit anfangen, indem man sagt, die EU oder der Staat oder die Parteien oder die Vereinigten Staaten. Es sind immer Menschen, die irgendwie Systeme treiben und es sind auch Menschen, die Verhaltensaspekte größer oder kleiner machen. Ja, wir alle kennen vielleicht den Begriff des Shitstorms, der mit einem anfängt. Es ist eine Person und andere setzen sich auf das hinauf und dann sind es 5, dann sind es 10, dann sind es 200 und dann sind es 50.000 und damit kann ich eine Institution in den Ruin treiben. Im positiven Fall eine derartige Entwicklung, dass einer etwas vorgibt und viele andere mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, der jetzt gerade zuhört, die Muse gehabt hat, das zweite Buch von Barack Obama zu lesen mit 800 Seiten. Ich bin auch nur bis zur Seite 276 gekommen. Aber ein Punkt darin, der hat mich sehr bewegt, nämlich die Frage, wo er die Grasstoppelbewegung gegründet hat. Er hat nicht gesagt, ich habe keine Spender gehabt, die haben Millionen und 2 Millionen hergegeben haben. Ich habe Leute gehabt, die haben $10 und $5 und so irgendetwas. Aber ich habe eine gute Idee gehabt. Und wenn es mir gelingt, im Rahmen einer Veranstaltung, einer Person diese Idee schmackhaft zu machen, dann sind wir schon 2. Und wenn die 2 etwas sagen, sind wir 4 und 4 sind 8 und 8 sind 16. Und im Endeffekt ist er auch mit seinen kleinen Spenden ist er Präsident der Vereinigten Staaten geworden. So können Sie das auch im Sinne einer, wenn Sie jetzt haben wollen, kollektiven Angst annehmen, dass Sie sagen, es ist eigentlich so, dass die Welt noch nie statistisch gesehen so sicher war wie heute. Aber trotzdem hat es, wenn man den Zahlen der WHO Glauben schenken darf, noch nie so viele Menschen gegeben, die so von Ängsten zerfressen sind wie heute. Aber es ist nicht die Angst vor dem Braunbär, es ist nicht die Angst vor dem Segelzahndiener oder der T-Rex, der hinter dem Hotel vorbeispringt und ihnen eine Schere runterbeißt, sondern es sind subjektive Ängste. Angst, den Job zu verlieren, die Anerkennung zu verlieren, den sozialen Status zu verlieren. Denken Sie nur daran, dass es Leute gibt, die Angst davor haben, dass sie ihre Likes im Netz verlieren. Und da habe ich natürlich als Psychologe schon eine Frage, warum? Und ich habe nicht die Antwort, aber wir haben es heute ein bisschen diskutiert. Ich habe zumindest versucht, eine Antwort aus psychologischer Sicht zu geben, eben weil ich davon überzeugt bin, dass immer mehr Menschen geradezu militant jeder Situation aus dem Weg gehen, die ihnen Angst bereiten könnte. Das heißt, sie kommen erst gar nicht dorthin, um Grenzen zu überschreiten, sondern sie denken sich, das könnte vielleicht eine unangenehme Situation sein, also machen sie erst gar nicht. Und damit machen sie genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich machen wollen.
Okay, wenn wir jetzt die Tatsache zumindest in Frage stellen wollen, ob es tatsächlich sowas gibt wie eine kollektive Angst, dann werden aber doch individuelle Ängste auch, zumindest ist es heute eine der Theorien, sehr stark geschürt oder gefördert, auch und insbesondere im politischen Umfeld. Führt dieses Fördern zumindest von individuellen Ängsten zu mehr Unsicherheit? Und ist das dann ein Kreislauf, der zu dieser kollektiven Angst beiträgt?
Ja, das lässt sich diskutieren, das lässt sich durchdenken, aber da kann ich jetzt als Kriminalpsychologe etwas sagen. Es wacht niemand in der Früh auf und sagt, heute ist ein schlechter Tag, heute bringe ich jemanden um und am Abend geht er ins Bett und sagt, nein, es war ein schlechter Tag, ich mache es nicht mehr wieder. Sondern es braucht eine Basis dafür, dass jemand überhaupt einmal drüber nachdenkt, den blitzenden Gedanken des Hasses hat und sagt, also der muss sterben. Die Idee, den blitzenden Gedanken zu haben, zur Idee, es tatsächlich umzusetzen, zur planeten Vorbereitung, zur Ausübung der Tat, ist ein ewig langer Weg. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, ja, aber diese Ängste werden immer gefördert und sie werden durch die Politik und sie werden durch die Medien gefördert oder sonst irgendetwas, dann kann ich nur sagen, dieses Samen, dieses negative Samenkorn der Angst zu sehen, kann nur dort tatsächlich aufgehen, wo ich tatsächlich die Grundlage habe. Also wenn ich mich persönlich einmal mit der Dynamik von Ängsten beschäftigt, was wir ja heute im Impact längst versucht haben, dann wird Ihnen heute aufgefallen sein, dass ganz egal, was Ihnen jemand erzählt, dass Sie ein bisschen kritischer der ganzen Sache gegenüberstehen. Und wenn ich die Basis da nicht habe und wenn ich die Grundlage nicht habe, dass Wut nicht zu Hass wird, dann werde ich niemanden umbringen. Und wenn ich nicht die Möglichkeit biete, dass mir jemand eine Geschichte erzählen kann, dass das Armageddon ausbricht, dass der dritte Weltkrieg da ist, ich weiß es nicht, dass irgendwo jemand Konzentrationslager baut oder sonst irgendetwas, dann werde ich das nicht mittragen. Also sich mit der Dynamik der Ursache zu beschäftigen, ist für mich als Psychologe viel wichtiger, als die Wirkung zu verdammen. Deswegen habe ich einfach gesagt, einen Stab gebrochen für die Eigenverantwortung. Sagen Sie nicht immer, wegen dem kann ich etwas nicht tun. Wegen dem, wegen der Wahl, wegen dem Ausgang, wegen dem Wetter oder so irgendetwas, welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Sie sind in Ihrem Denken, Streben, Handeln und Meiden vollkommen unabhängig. Aber das bedarf einfach einer gewissen Eigenverantwortung.
Aber, und darüber ist ja auch viel gesprochen worden, ist es schlussendlich eine Frage der Kommunikation, oder? Ich glaube, da waren sich alle bis zu einem gewissen Grad einig. Also heißt es nicht auch, diese Sichtweise auf Eigenverantwortung im Zusammenhang mit Sicherheitsgefühlen und Angstgefühlen, ist das dann nicht doch auch eine politische Aufgabe und eine Aufgabe der Medien möglicherweise?
Also passen Sie auf, es ist nicht, weil ich Kriminalpsychologe bin, aber jetzt ganz ehrlich gefragt, wenn ich einen Bundeskanzler brauche, um mich sicher zu fühlen, habe ich mein Leben was falsch gemacht. Verstehen Sie, was ich meine? Jetzt kann ich sagen, es ist die Politik und blau und hin und her. Jetzt frage ich Sie, ich drehe den Spieß jetzt um, nicht, dass ich jetzt glaube, ich bin ein Rabach oder ein Aufwiegel oder so irgendwas. Aber hat sich in den letzten 30 Jahren, wo sich die Regierungen regelmäßig die Zusammensetzung und die Personen, die das Ganze getrieben haben, alle 4, 5, 6 Jahre geändert hat und durch irgendeinen Skandal ist es halt alle 2 Jahre passiert, hat sich in Ihrem Leben, in Ihrem persönlichen Leben irgendetwas daran geändert? Oder haben Sie diese Umstände hergenommen, um zu erklären, warum Sie etwas nicht tun haben können? Und das meine ich damit. übernehmen Sie Verantwortung für Ihr eigenes Leben. Die Simone de Beauvoir hat gesagt, einmal ins Leben geworfen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir die Autoren unseres eigenen Lebensskriptes sein.
Ja, das ist ein sehr gutes Plädoyer aus meiner persönlichen Sicht. Die Frage ist nur, warum gibt es solche Plädoyers eben nicht auch viel mehr und von anderen Stellen? Weil die Menschen oder weil, sagen wir, die Verantwortlichen vielleicht auch Angst haben davor, diese Art von Ehrlichkeit, und das ist ja eine Ehrlichkeit, wenn man zur Selbstverantwortung aufruft, tatsächlich zu praktizieren?
Welche Menschen können Sie leichter von links nach rechts schieben? Die angstbesetzt sind oder die frei sind? Und daher muss ich mir die Frage stellen, und auch das habe ich heute andiskutiert, indem ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine persönliche Empfehlung, das hat nichts mit meinem Vortrag zu tun gehabt, aber ich habe ihnen eine persönliche Empfehlung gegeben. Wenn sie mal 10, 15 Minuten Zeit haben, wenn sie irgendwo sitzen, wenn sie eine Zigarette rauchen, wenn sie einen Tee trinken, wenn sie spazieren gehen, wenn sie Wuffi kratzen oder die Minke kratzen oder so irgendetwas, nehmen sie sich einfach gedanklich einmal 10, 15 Minuten Zeit und gehen sie sämtliche Interaktionen und Kommunikationen mit Menschen durch, die sie beruflich und privat kennen. Und wenn Sie draufkommen, dass es Menschen gibt, die permanent versuchen, in diesen vier Bereichen, wie sie denken, was sie anstreben wollen, dass sie sich weiterentwickeln wollen, wie sie handeln, dass sie sagen, du, ich will jetzt nicht das große Besäufnis machen, ich gehe nach dir heim und hole einen Wufi aus oder so, und das, was sie meiden, dass sie sagen, ich will keinen Alkohol trinken. Wenn Sie draufkommen, dass es Menschen gibt, die permanent versuchen, da bei Ihnen Einfluss zu nehmen, du musst das so machen und so und mach das nicht und das ist gescheiter und so, dann stellen Sie sich eine Frage, warum? Warum machen die das? Und ich möchte Ihnen als Ihr psychologischer Sicherheitsberater etwas sagen. Vielleicht gibt es Menschen, die ihre eigenen Ängste versuchen, dadurch zu reduzieren, indem ich die ihrigen fördere. Weil dann tue ich mir ein bisschen leichter. Und das ist etwas, wo ich sage, da hat jeder seine eigene Verantwortung, da muss er damit umgehen. Da kann ich jetzt nicht mehr sagen, es ist der Berg, das Wetter, die EU, der Trump oder sonst irgendetwas. Es ist meine eigene Entscheidung, da mitzuschwimmen oder nicht.
Wir haben heute auch viel über diesen Spagat oder dieses Spektrum gesprochen zwischen Freiheit und Sicherheit. Jetzt versuche ich es einmal auf eine ganz einfache Ebene zu ziehen. Wenn wir uns die Situation in Deutschland, in Österreich, in Europa anschauen im Moment, wo würden Sie sagen, sind wir denn auf dieser Skala? Jetzt sage ich mal, Freiheit ist 1, Sicherheit ist 10. Wo stehen wir?
Das müssen Sie als Soziologen fragen. Ich kann nicht über Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Irland diskutieren. Ich kann über einzelne Menschen diskutieren. Deswegen bin ich Psychologe. Und ich kann Ihnen sagen, dass jeder von uns, Sie, ich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, befinden sich für sich selbst in einem Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Extrembereichen, nämlich zwischen Sicherheit und der Freiheit. Die zwei Dinge sind wie Magneten, die verkehrt gepolt sind. Die bringen es nicht zusammen. Die stoßen sich ab. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie der Meinung sind, Sie möchten Ihre Kinder frei aufwachsen lassen, dann müssen Sie offen sein. Dann müssen Sie sagen, kauf dein Interrail-Ticket, fahr durch Europa und ruf mich irgendwann einmal an, aber sei frei. Dann sind Sie frei. Aber wenn Sie sagen, puh, na, das halte ich nicht aus, weißt du was, du bleibst da, du musst nicht woanders hinfahren, da bist du sicher und sonst irgendetwas, dann sind die Kinder sicher, aber sie sind nicht mehr frei. Und der Staat hat die gleiche Themenstellung. Der muss nämlich seinen Bürgern Folgendes verkaufen. Der muss sagen, naja, ihr kennt ja andere Leute, Kulturen, Menschen einladen, die kommen alle daher, feiert oder so irgendetwas. Aber da müsst ihr rechnen, dass es Anschläge gibt. Da müssen sie damit rechnen, dass es Leute gibt, die nicht mit ihren Kulturen und ihren Vorstellungen und Einstellungen einleben. Oder er sagt, haha, wir schaffen es bald. Geld ab. Sie geben uns alle Daten, wir überwachen alle CCTV und Sie dürfen, wir haben überall Zugriff auf, ich weiß nicht, auf E-Mail-Verkehr und Briefgeheimnis und sonst irgendwas, dann seid ihr alle sicher, aber ihr seid nicht mehr frei. So, und heruntergebrochen auf den Einzelnen bedeutet das Folgendes. Sie machen jetzt ein Interview und sind irgendwo auf dieser Skala zwischen Freiheit und Sicherheit als Individuum. Und ich, der Interviewte, bin auch auf der Skala zwischen Freiheit und Sicherheit. Und jetzt haben wir eine Interviewsituation, aber stellen Sie sich vor, zwei Menschen, die miteinander arbeiten. Ein Vorgesetzter, der einem Untergebenen was sagt. Jemand, der mitarbeiten muss. Jemand, der im öffentlichen Leben als Gemeindevertreter, als Landesvertreter ist. Der ist ja auch irgendwo da. Und was passiert, wenn jetzt jemand eher ein Freigeist ist und der andere ist eher auf der Sicherheit? Das ist nicht kompatibel. Das muss ich auch mal durchdenken. Und wenn ich es verstehe, dann tue ich mir ein bisschen leichter.
Ich probiere es jetzt trotzdem noch einmal auf einer anderen Ebene, mit der Bitte, den Psychologen ein bisschen nach hinten zu schieben. Wenn ich Sie als Bürger des Landes Österreich jetzt frage, in Ihrer aktuellen Situation, wie würden Sie da die Situation einschätzen? Fühlen Sie sich als Bürger dieses Landes oder natürlich auch damit als Bürger der EU frei? Fühlen Sie sich sicher oder wo fühlen Sie sich?
Ich fühle mich beides, weil ich für mich die Entscheidungen getroffen habe, wo ich lebe, in welchem Zustand ich um Mitternacht oder um 3 Uhr in der Früh nach Hause fahre, wie ich bekleidet bin, ob ich Alkohol trinke und dann mit dem Auto fahre, mit welchen Menschen ich mich unterhalte. Und das hat überhaupt nichts mit einer politischen Ausrichtung zu tun, sondern es ist meine Entscheidung, wie ich mein eigenes Sicherheitsdispositiv und meine Freiheit diesbezüglich gestalte. Und die Freiheit hat eigentlich jeder. Aber vielleicht gibt es manche Menschen, die sagen, ich will die Entscheidung gar nicht treffen. Das sollen andere für mich treffen. Und da möchte ich Ihnen einfach nur sagen, Unterwerfung hat immer etwas mit Bequemlichkeit zu tun. Und das ist auch wieder Ihre Entscheidung.
Gut, dann würde ich gerne zum Abschluss noch einmal zu dem Stichwort Kommunikation zurückkommen. Die Art und Weise, wie wir jetzt mal damit umgehen, sowohl als Individuen wie auch als Gesellschaft, also mit Information, trägt auf jeden Fall dazu bei, wo wir uns dann auf der Skala zwischen Sicherheit und Freiheit bewegen. Was muss sich an Kommunikation ändern aus Ihrer Sicht?
Ich glaube nicht, dass sich was ändern muss. Wir machen jetzt das Interview da in Oberlech. Ich habe jetzt gerade mein iPhone geöffnet, habe jetzt 2 Nachrichten, eine aus Hongkong und eine aus Washington bekommen. Sie kriegen mit der elektronischen Form der Kommunikation WhatsApp-Nachrichten aus den sozialen Medien, Attachments, 24 Stunden lang bis unter die Bettdecke nachgeschossen. Aber vergessen Sie nicht, das ist keine Kommunikation. Das ist ein Informationsaustausch. Die langsame Form der Kommunikation zu sagen, welche Frage kann ich Ihnen beantworten? Brauchen Sie irgendetwas? Gibt es irgendetwas, was Sorge trägt, wo ich etwas tun kann? Die ist ganz langsam. Aber es ist eine gewichtige Form der Kommunikation. Und deswegen habe ich auch heute versucht, einen Stab für die Kommunikation, nämlich für die persönliche Kommunikation zu brechen. Nicht aussagen, dass wir die elektronische auf die Seiten schieben. Wie der Markus Hengstlinger bei mir angefragt hat, hat er auch keine Brieftaube nach Zürich geschickt und ich habe das Vogel runtergeholt und das Zettelchen gelesen und Rauchzeichen zurückgeschickt. Wir haben auch E-Mails ausgetauscht. Aber wie es dann darum gegangen ist, wie viele Leute kommen, was ist das Thema? Wo sollen wir das einordnen zwischen meinem Vorredner und dem Konrad Liessmann, der nach mir gekommen ist, haben wir uns auch persönlich ausgetauscht. Also ich habe einfach gesagt, wenn Sie die Frage stellen, was muss sich ändern, wir müssen uns, glaube ich, gewärtig sein, dass die persönliche Form der Kommunikation, das direkte Gespräch, was in diesem Impact Lech jetzt passiert ist, was wir jetzt machen, indem wir ein Interview führen, dass das niemals, doppelt unterstrichen in Stein gemeißelt, ein Ersatz für eine elektronische Form der Kommunikation ist. Das ist der einzige Grund, warum ich Ihnen, weil Sie gesagt haben, nein, wir können das remote auch machen und es ist wurscht, wo Sie sind, dann machen wir das über E-Mail. Mache ich nicht. Wenn wir jetzt schon da sind, führen wir ein Gespräch, es war laut, wir haben den Lautsprecher ausgeschaltet, wir haben einen herrlichen Blick auf die Birdwelt und es ist eines, für mich zumindest, eines der spannendsten und umsichtigsten Interviews, die ich jemals geführt habe.
Also ich finde das sehr, sehr gut, weil das heißt ja am Ende des Tages, wir alle sollten die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation oder wie immer man es nennt, niemals unterschätzen und auch nicht vernachlässigen.
Ja, ich glaube, ich habe es auch heute gesagt. Wissen Sie, wenn sich alle Menschen nur ein einziges Mal in der Woche eine Frage stellen und sagen und sich die Frage stellen, ob ich selber ein Problem, bin ich davon überzeugt, dass es mit einem Schlag 50% weniger Mordfälle, 50% weniger Zivilverfahren und 50% weniger Scheidungen gibt. Und das Mittel dazu ist die persönliche Form der Kommunikation. Die einfache Frage, brauchst du was? Sie, wenn Sie heute einen wirklich guten Politiker fragen, der wird Ihnen ja sagen, ich kann nicht alle Probleme lösen. Ich kann nur dem anderen, der zu mir kommt und so ist das ein Landeshauptmann, ein Bundeskanzler, ein Minister und so, ich kann ihm für kurze Zeit das Gefühl geben, dass ich ihn ernst nehme. Dass ich ihm das Gefühl gebe, ich horche dir zu. Und auch wenn ich ihm sage, ich kann es jetzt nicht lösen, aber ich habe einen einfachen Tipp. Ja, ich habe eine Idee, wie sie das lösen können, dass der so viel Kraft und Resilienz in sich entwickelt, dass er das Problem selber lösen kann. Dann geben sie alle Probleme an sich ab, tun sie alles delegieren, was ja schon ein bisschen die Tendenz war. Ja, Coaches gibt es 70.000, vom Skischuh-Coach bis zum Sexualcoach, vom Koch-Coach bis zum Depressionscoach, gibt es alles. Aber im Endeffekt müssen sie selber die Entscheidung treffen, ja. Und da ist so ein bisschen, glaube ich, heute auch in der Diskussion dann der Punkt herausgekommen, die Eigenverantwortung wieder zurückholen. Nicht alles abgeben und warten, dass jemand andere etwas tut.
Mit diesem hoffnungsvollen Plädoyer von Thomas Müller sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Episode von Denken am Berg angelangt. In der nächsten Folge befassen wir uns ganz aktuell mit den philosophischen Fragen, die beim 27. Philosophicum Lech aufs Tableau gebracht werden. Wann kann Störung produktiv wirken? Wann gefährlich? Wer entscheidet, welche Störungen gerechtfertigt sind? Diese und viele andere Fragen werden beim Philosophicum 2024 verhandelt, denn das Thema lautet Sand im Getriebe, eine Philosophie der Störung. Alle wichtigen Links zur Veranstaltung finden Sie in den Shownotes direkt hier in Ihrem Player. Vielleicht sehen wir uns beim Philosophicum Lech. Auf jeden Fall hören Sie von uns. Dazu noch ein kleiner Hinweis. Wenn Sie es noch nicht getan haben, bitte abonnieren Sie doch diesen Podcast im Player Ihrer Wahl und lassen Sie uns auch gerne wissen, ob es Ihnen gefällt und empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Danke. Auf Wiederhören in Lech in Vorarlberg.
Eine Produktion von Radio Tourism im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.